Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 125. Folge von Funpod, sagt Marc. Ende März 2014 war ich in Wuppertal auf dem Energiewende-Stammtisch in der Villa Media. Dieses Treffen findet in der Regel am letzten Montag eines jeden Monats statt. Jörg Heinkes, welchen ihr auch schon aus zwei Interviews im Zusammenhang mit WE-Mobil 100 kennt, lädt in die Villa Media alle Interessenten ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, ein Blick in die Facebook-Gruppe kündigt das jeweilige Thema an. Im März hat Professor Dr. Heindl einen Vortrag über seine Idee des Lagerenergiespeichers gehalten. Hierbei wurde anschaulich dargestellt, dass bereits viele Detailprobleme gelöst sind. Über dieses Thema war ein kurzes Interview im Rahmen der Veranstaltung für mich eine Selbstverständlichkeit und für den Veranstalter dankenswerterweise kein Problem. Die Funktionsweise wird nur kurz umschrieben. Wer es detaillierter wissen möchte, möge die Links zum Interview auf sunpod.de sich anschauen. Ich wünsche euch 10 konzentrierte Minuten mit Dr. Professor Heindl zum Thema Lage-Energiespeicher.
Also, ich bin Professor Heindl und an der Hochschule in Furtwangen tätig. Ich selbst habe Physik studiert und promoviert in dem Fach und beschäftige mich seit etwa den 90er Jahren. 1997 habe ich den Solarserver gegründet, eine große Website zum Thema Solarenergie mit der Frage der erneuerbaren Energien. Im Laufe der letzten Jahre, wo der Solarboom eingesetzt hat, wo unglaublich viel Kraftwerke installiert worden sind, habe ich mich mit der Frage der Speicherung beschäftigt und bin dann glücklicherweise auf eine Idee gekommen, wie man sehr große Strommengen sehr ökologisch und kostengünstig speichern kann, der Lagerenergiespeicher. Ja, also der Lagerenergiespeicher ist die Idee, das gute Prinzip des Pumpspeicherkraftwerks auf den Kopf zu stellen, nämlich nicht das Wasser hoch zu pumpen, sondern das Wasser unter einen Fels rein zu pumpen. Damit das Energie speichert, legen wir einen großen Fels frei, heben den an mit dem Wasser. Und wie wird er angehoben? Indem ich eben Wasser unter den Fels pumpe, wenn ich überflüssigen Strom bzw. günstigen Strom habe, mittags, wenn alle Photovoltaikanlagen laufen. Und nachts, wenn es im Dunkel wird, kein Ökostrom vorhanden ist, lasse ich den Fels wieder runtersinken und bekomme über die Turbinen, ganz normal wie beim Pumpspeicher auch, die Energie zurück in Form von elektrischer Energie und zwar mit 80% Wirkungsgrad.
Aber habe ich dann nicht auch wieder das Problem der Verteilung, genauso wie von den Windrädern im Norden, den Strom in den Süden zu transportieren, da ja ihr Lagerenergiespeicher relativ groß sein muss? Oder wie groß könnte ein solcher Speicher sein mit den existierenden Stromleitungen?
Also wir würden den natürlich so groß bauen, dass er zu den Stromleitungen passt. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Norddeutschland anschauen und große Windfelder haben, dann würden wir das als Puffer verwenden. Das heißt, der Strom wird erstmal eingespeichert und dann nach und nach über die Leitungen zum Beispiel nach Süden transportiert. Das heißt, ich spare, wenn man es durchrechnet, ungefähr den Faktor 3 an Leitungen ein, weil ich eben einen Pufferspeicher vorne dran habe und gleichmäßig die Leitungen belaste und nicht in Spitzenlast betreibe.
Das heißt also, diese Speicher sind dann bei der Quelle
angesiedelt. Genau. Ja, ich kann sie an die Quelle ansiedeln, ich kann sie aber auch an die Senke, wenn ich zum Beispiel eine Fabrik habe, die sehr hohe Spitzenbedarf hat, kann ich dort so einen Speicher installieren und dann eben an der Stelle den Strom vorrätig halten.
Es gibt im Internet ein Video, wo Sie über den 1 Kilometer Durchmesserspeicher berichten und reden. Und wie wir heute gelernt haben, ist das ja doch schon sehr gigantisch groß. Ich glaube, das waren dann 24 Stunden für Deutschland, die Energie, die da drin steckt, die natürlich so zentralisiert auch sehr große Probleme mit sich bringt.
Also in dem Video wollte ich eigentlich darstellen, wie unglaublich die Kapazität dieser Technologie ist. Dass man nämlich tatsächlich auf 1 Kilometer die ganze Energie unterbringt. Es wäre natürlich ökonomisch ein großer Fehler, das so zu bauen, weil ich brauche natürlich erstens mal aus Reservegründen nicht nur einen, sondern vielleicht ein Dutzend solcher Speicher. Und wir würden sie also nach jetzigen Überlegungen eher im Bereich von vielleicht 200, 300 Meter Durchmesser bauen. Also wesentlich kleiner, auch dann sind sie viel günstiger wie andere Speicher.
Wie hoch muss die Preisdifferenz sein, damit sich diese Speicherung in einem 250 Meter Durchmesser Lage Energiespeicher wirtschaftlich lohnt?
Also das hängt immer vom Wirkungsgrad ab. Und der Wirkungsgrad bei dem Speicher ist wie bei allen Pumpspeichersystemen 80%. Das heißt, wenn ich den Strom für 30 Cent einkaufe und damit eben abspeichere, dann kann ich ihn für 40 Cent schon ökonomisch wieder verkaufen. Oder 3 Cent und 4 Cent, je nachdem wie die Preise sind.
Für Ihre Projekte haben Sie erste reale Ideen oder auch reale Bauplätze, wie wir jetzt heute erfahren haben. Wer sind denn Ihre Investoren? Sind das jetzt die großen Stromwerke?
Nein, die großen Stromwerke sind im Moment nicht so dran interessiert, weil dort kein großes Interesse an Speicher existiert. Man hat ja die Kohle, was ja im Prinzip ein sehr toller Energiespeicher ist, mit leichten Nebenwirkungen. Daher sind die Investoren, die jetzt auch das Unternehmen da finanzieren, also nicht aus der Strombranche im Moment, sondern das sind einfach welche, die die Idee sehr gut finden. Und an der anderen Stelle sehe ich natürlich, dass große Stadtwerke, die eben näher an den Menschen sind, für diese Idee zu begeistern sind und sich tatsächlich überlegen, da einzusteigen.
Haben Sie schon mal über die Idee eines Crowdfundings über Indiegogo zum Beispiel nachgedacht?
Ja, ich habe natürlich die Idee des Crowdfundings geprüft. Das Problem ist, für Crowdfunding ist in Deutschland der Markt noch nicht wirklich gut. Man kann in Deutschland Crowdfunding im Bereich, sage ich mal, unterhalb von 1 Million ungefähr hinbekommen. Wir reden aber bei Speicherprojekten, und das ist auch bei Pumpspeicherprojekten, eher immer in der Dimension von etwa 100 Millionen. Und dort endet noch im Moment zumindest die Crowdfunding-Möglichkeit. Da muss man dann schauen, dass man klassische Fonds findet, die da einsteigen. Aber es gibt da schon Möglichkeiten.
Suchen Sie noch Kapitalgeber? Kann man bei Ihnen mit einsteigen? Ab welchen Beträgen ist sowas denn möglich?
Ja, also es ist tatsächlich immer so, solange man noch nicht fertig ist, sucht man immer Kapitalgeber. Wir werden möglicherweise auch in Kürze eine Möglichkeit auflegen, dass auch kleinere Beträge, wobei das ist vielleicht dann sowas wie 10.000 Euro, da investiert werden können. Im Moment sind wir gut finanziert, muss ich sagen. Es gibt jemand, der die Idee so toll findet, dass er, ich sage, mein Vermögen dafür ausgibt. Aber wenn wir bauen, brauchen wir auf jeden Fall sehr viel mehr Geld noch. Und da werden wir auch versuchen, das über öffentliche Fonds oder wie auch immer zu gestalten.
Halten Sie irgendwelche staatlichen Förderungen für Ihre Bauprojekte?
Also im Moment erhalten wir überhaupt keine staatliche Förderung, auch keine Forschungsförderung, was ich sehr traurig finde, nachdem die Bundesregierung behauptet, sie will 400 Millionen in Großspeichertechnologien stecken und mehrere Anträge zurückgewiesen wurden, unter anderem, das sei eine neue Idee, da gäbe es keine Gutachter dafür. Daher bin ich froh, dass ich hier private Mittel gefunden habe. Längerfristig gehe ich aber davon aus, dass zum Beispiel in der Finanzierung eines tatsächlichen Speichers, zum Beispiel die KfW, Bank für Kreditwirtschaft und Wiederaufbau, oder auch andere staatliche Mittel bis hin zu EU-Mitteln möglich sind. Wir haben da Gespräche geführt und das wurde uns angedeutet, das würde man dann schon unterstützen.
Wie klein ist der wirtschaftlichste Stromspeicher? Wäre es zum Beispiel auch möglich, dass ich einfach nur ein Haus auf den Felsblock stelle?
Ja, nun haben wir in dem Speicher dieses witzige Gesetz, dass der Preis mit 1 durch R Quadrat fällt. Also doppelt so groß, nur noch ein Viertel der Kosten pro Kilowattstunde. Das schlägt uns natürlich in die andere Richtung auch durch. Das heißt, halber Speicher, vierfacher Preis. Und dann endet das Ganze im Bereich von Radien 30 bis 50 Meter ungefähr, wo es nicht mehr ökonomisch dann darstellbar ist. Da ist es dann günstiger, sich den großen Lithium-Akku zu kaufen.
Können Sie eine Aussage über die Betriebskosten eines solchen Lageenergiespeichers treffen?
Ja, das System ist sehr günstig im Betrieb, weil ich habe natürlich nur zwei Geräte. Das ist zum einen die Turbine und die Pumpe. Und die können natürlich von der Ferne gewartet werden. Also so wie man heute ein Windkraftwerk von der Ferne betreuen kann oder auch ein Wasserkraftwerk mit sehr wenig Betriebsmannschaft sieht, kann das vollautomatisch ablaufen. Und daher sind die normal laufenden Betriebskosten sehr gering. Es gibt dann gegebenenfalls mal Wartungsarbeiten, alle 10 Jahre vielleicht eine Revision. Aber sie sollten also deutlich unter 1% des Investkosten liegen.
Es gibt ja in Deutschland für alles Gesetze und Auflagen. Und ich weiß nicht, dass ein normaler Flugdrache nur maximal 100 Meter hoch schweben darf. Das heißt, wenn Sie jetzt im Prinzip dann 250 Meter in die Höhe wollen, gibt das nicht auch da Probleme?
Also wir wollen im Moment nicht höher wie Windkraftwerke. Also Windkraftwerke liegen heute in der Größenordnung von 200 Metern. Die sind optisch viel anstrengender, weil sie ja ständig sich bewegen. Wir denken eher im Bereich, dass wir 100 Meter rausgucken. Das entspricht ja dann schon einer 8 Gigawatt Anlage, der größten Pumpspeicheranlage in Deutschland. Das heißt, wir sind da sogar deutlich unter der Turmhöhe eines modernen Windkraftwerks.
Wie flexibel ist der Kolben in seiner Bewegung? Gibt es da Probleme zwischen, gibt es einen Mindestverzugszeit zwischen Aufnahme und Abgabe von Energie?
Im Prinzip muss man eine kleine Pause machen, weil das Wasser muss ein bisschen zur Ruhe kommen. Da redet man vielleicht von einer halben Stunde. Aber man kann natürlich, wenn es mal zur Ruhe ist, es fast spontan anschalten. Also die Turbine kann innerhalb von einer Minute hochlaufen. Das heißt, man kann sehr gut in den Regelenergiemarkt reingehen, wo es eben darum geht, wirklich zeitnah plötzlich mal viel Strom zur Verfügung zu stellen oder aufzunehmen, wenn zum Beispiel ein großes Windfeld kommt.
Gut, Herr Heindl, jetzt noch das Schlusswort, wo Sie uns auch alles sagen können, was wir bis hierhin vergessen haben und wo wir auch noch weitere Informationen zu diesem Thema finden.
Ja, also es gibt zu dem Thema eine Website, die finden Sie unter heindlenergy.com oder lageenergiespeicher.com oder .de, finden Sie immer diesen Speicher. Die Möglichkeit ist dann nochmal Videos dazu anzugucken oder eben auch bei YouTube die entsprechenden Informationen abzurufen.
Herr Heindl, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Wir wünschen Ihnen noch gute Kontakte jetzt auch in Düsseldorf auf der Messe
ja.
Und auch hier noch weiter im Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir.
Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.